Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Lukas 12. Kapitel, 16. bis 21. Vers. Ein Gleichnis des Herrn. Ein reicher Mann hatte einen Acker, der ihm reichlichen Ertrag brachte. Da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe nicht Platz, wo ich meine Früchte unterbringen kann. So will ich es machen, sagte er. Ich breche meine Scheunen ab und baue größere. Darin will ich meinen Ertrag und alle Güter unterbringen. Dann will ich zu mir sprechen, jetzt hast du großen Vorrat an Gütern auf viele Jahre. Setz dich zur Ruhe, iss und trink und lass es dir wohl sein. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, noch diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Wem wird denn das gehören, das du aufgespeichert hast? So geht es dem, der für 7 Schätze aufhäuft, statt reich zu werden bei Gott. Matthäus 19, Kapitel 21, Vers. Jesus sprach zu dem jungen Manne, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Bei diesen Worten ging der junge Mann betrübt weg, denn er besah gar viele Güter. Apostelgeschichte 4, Kapitel 32, Vers. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner hatte etwas zu eigen. Alles hatten sie miteinander gemeinsam. So gab es denn keinen Bedürftigen unter ihnen. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, veräußerte sie, brachte den Erlös davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Davon wurde dann jedem nach seinem Bedarf zugeteilt. Soweit die Heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen. Um bei dem letzten Abschnitt zu beginnen, aus dem Leben der jungen Gemeinde in Jerusalem. Sie glaubten so fest an die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft des Herrn, dass sie auf alle materiellen Dinge verzichteten. Denn was hätten sie noch einen Wert, wenn doch der Herr kommt, um seine Herrschaft zu bringen. Die soziale Frage schien gelöst, aber im Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende, auf das Kommende. Dass aber auch diese junge Christengemeinde Sünder waren und Menschen waren, weiß die Geschichte von Ananias und Sapphira im 5. Kapitel der Apostelgeschichte. Die mögen Sie zu Hause nachlesen. Nachdem sich nun die Wiederkunft des Herrn verzögerte, mussten sich die Christen wohl oder übel in der Welt einrichten. Sie taten es nicht immer dem Evangelium gemäß und widerstanden nicht der Versuchung, es der Welt leicht zu tun. Ja, die Amtskirche selbst ist im Lauf der Geschichte vielfach der Faszination des Geldes, des Reichtums und des Besitzes und der Macht erliegen. Es waren und es werden heute immer nur ganz wenige sein, denen das Charisma gegeben ist, auf jedes Engagement mit der Welt zu verzichten und total arm zu werden, um Christi willen. Am vorigen Sonntag sprachen wir, meine andächtigen Christen, von der Nivellierung des Gegensatzes zwischen Reich und Arm heute, zumal in Mitteleuropa und Nordamerika. Die große Schicht der gut situierten und vielfach saturierten Menschen, die vom Wirtschaftswunder oder vom Wohlstand oder was weiß ich wovon profitieren. Wir müssten allerdings auch heute davon sprechen, dass das Einkommen und der Besitz sich verschoben hat in Richtung auf den Lohnempfänger und jene armen Arbeiter, von denen die Enzykliken der Päpste noch sprechen mussten, sind in der Weise nicht mehr da. Wenn Sie einmal mit der Eisenbahn die Strecke nach Düsseldorf gefahren sind und haben in Leverkusen links herausgeschaut aus der Eisenbahn, dann finden Sie dort eine Unmenge von PKW. Sie alle gehören den Arbeitern und Angestellten des Bayerwerkes, nur um dieses eine Beispiel zu nennen. Das ist kein Werturteil, sondern nur eine Feststellung. Wir gönnen jedem sein Auto, zumal wenn er es benutzt, um zur Arbeit zu fahren. Aber die Verlagerung des Besitzes geht ja noch weiter auf die Verbände, auf die Interessengruppen. Der DGB ist heute ein Großkapitalist im Besitz von Banken, Kaufhäusern, Brauereien, Druckereien und so weiter. Und doch wohl nur deshalb, weil seine Mitglieder, die Arbeiter, die Beiträge bezahlen. Hören wir noch einmal Paul Gauthier auf Seite 53 in seinem Buch. In manchen Ländern haben die Lohnarbeiter eine sehr annehmbare Lage erreicht, dort nämlich, wo mächtige Gewerkschaften ihre Rechte schützen. Wenn sie genossenschaftlich organisiert sind, dann haben sie nichts mehr mit dem Proletariat zu tun. Diese Arbeiter haben durch ihren sozialen Aufstieg das heute sogenannte Unterproletariat hinter sich gebracht. Arbeiter, die zu einem hinreichend sicheren Wohlstand gelangt sind, eine ordentliche Wohnung, Kühlschrank, Fernsehapparat und Auto haben, vergessen oft ihre weniger wohlhabenden Kollegen. Ihr Herz verhärtet sich, ihr Gewissen wird eng, sie sind die Reichsten der heutigen Welt. Sehen wir die Situation, meine angesichtlichen Christa, konkret. Kein Streik in der Bundesrepublik von Bedeutung seit 20 Jahren. Am 1. Mai spüren wir, wie die Vertreter, die alten Vertreter des Feiertages aus dem Sozialismus, sich schwer tun, um diesem 1. Mai noch einen Charakter zu geben. Aufzumarschieren lohnt sich nicht, denn sie kommen nicht mehr, sie fahren mit ihren Autos heraus. Also muss man andere Parolen finden, die sich total angleichen der Wohlstandsgesellschaft. Reines Wohlstandsdenken, Saturiertheit in allen Kreisen, das Wachsen, ich sagte es schon, der Macht der Interessenverbände und erstaunlicherweise nicht nur für den, der nicht dadurch schaut, keine Opposition. Weder im politischen Raum noch im wirtschaftlichen Raum. Wer am 19. September vor die Frage gestellt ist, bei der Bundestagswahl, wo ist denn die Opposition? Der muss feststellen, es gibt keine. Alle Parteien fühlen sich wohl in dem Wohlstandsdenken, in dem Wirtschaftswunder und vermeiden sehr wohl, irgendwo etwas zu sagen, was ihre Wähler verschnupfen könnte. Politisch und wirtschaftlich autarkes Denken. Wir, die Bundesrepublik, was haben wir zu tun mit dem sozialistischen DDR? Wir denken gar nicht daran, Gedanken, die dort wirtschaftlich und sozial verwirklicht sind, überhaupt ernst zu nehmen. Wir verlassen uns auf die harte D-Mark. Wir sind fasziniert durch die Materie. Ich weiß mal, der so spricht, für den hat man immer eine Phrase bereit. Und die lautet, du bist ein Kommunist, du bist von Moskau bezahlt. Eine billige Abwehr gegenüber all denen, die noch Verantwortung spüren. und ihr sagen, wo sie sagen können, und ich sage es hier, meine andächtigen Christen, weil dies mein Platz ist, und das hat sehr viel mit Religion zu tun. Mehr als die Kurzschlüssigen, die jetzt sagen, von der anderen Seite, politischer Katholizismus. Sie möchten nicht gestört werden in dieser ihrer Ruhe und lassen gar nicht dabei, wie sie Schritt für Schritt sich vom Evangelium entfernen. Meine anderen Christen, das Dritte, zwei große Gefahren, vor denen wir stehen, die über der ganzen Welt hängen, die immer waren und immer bleiben werden. Die erste, die Verabsolutierung der materiellen Werte. Ich nenne nur Stichworte und Sie selber können sie mit Inhalt füllen. Die Konsumpsychose, das Sozialprestige, das sich in lächerlichen Fällen sogar dadurch zeigt, dass man zunächst die Fernsehantenne aufs Haus setzt, ohne vorläufig einen Fernsehapparat haben zu können, nur um konkurrieren zu können den Nachbarn gegenüber. Der unerbittliche Konkurrenzkampf im Geschäftsleben, die Habsucht und die Hartherzigkeit. Es macht genügend, um zu zeigen, die Wirklichkeit auch in dieser Stadt, in der wir leben. Die zweite große Gefahr, dass sich mit dem Geld die Macht verbindet. Darüber könnte man aus der Geschichte vieles herbeiziehen. Ich nenne nur ein Datum. Ich weiß wieder, dass manche das nicht gerne hören. Ich nenne es, wir haben es erlebt, die Älteren. Am 4. Januar 1933 trafen sich im Hause des Bankiers von Schröder in Köln Franz von Papen im Auftrag von Hindenburg und Hitler. Und an dem Tage wurde das Bündnis geschlossen zwischen der Industrie und ihrem Gelde und dem Nationalsozialismus. Das hört man nicht gerne, aber es ist eine Tatsache. Und wenn nicht das Kapital Hitler unterstützt hätte, und wenn er sich nicht, auch das hört man gar nicht gerne heute, zumindest im ersten halben Jahr des Jahres 33 einer gewissen Zurückhaltung, eines gewissen Wohlwollens, eines moralischen Wohlwollens der katholischen Kirche hätte erfreuen können, es wäre vieles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Millionen würden noch leben, Häuser würden noch stehen, Länder wären nicht verwüstet, Deutschland wäre nicht geteilt, es gäbe keine Ost-West-Spannung in der Weise, möglicherweise, man kann nicht Prophet sein, wären wir in das und Zeiten denn auch nicht ins Paradies gekommen. Arm werden heißt, bewusst verzichten auf ein Engagement mit der Welt und ihren Mächten, mit dem Geld und mit der Macht. Arm werden, das heißt, sich die innere Freiheit bewahren oder, falls wir sie verloren hätten, sie zurückerwerben. Über den materiellen Dingen stehen, sich nicht von ihnen beherrschen lassen. Sich lösen aus dem Konformismus, auch auf die Gefahr hin, als Kommunist zu gelten. Gegen die Süchtigkeit im Fernsehen, im Film, im Alkohol, im Nikotin, im Sexualismus, in Essen und Trinken und auch in der Vergötzung des Autos. Sich lösen aus den Ketten der Habsucht, der Diktatur der Reklame, der Mode, der Psychose des Kaufens um jeden Preis und wenn es Kreditkäufe wären, wie die meisten heute leider, des Sozialprestiges. Denken an das Wort des Herrn, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist nicht nur hineingesprochen, sonst würde ich ja hier nichts sagen. in die Welt draußen, sondern auch in die Gemeinde der Christen, die viel mehr gefährdet sind durch diese Attacke der Welt auf sie, die in Macht und Reichtum besteht, als etwa durch andere Dinge, etwa des sechsten Gebots. Arm werden, das heißt schließlich ein Herz haben für die Armen, abgeben können. Miserior, Adventia, Caritas, am nächsten Sonntag Südvietnam. Wissen um das, was die Moralisten die Sozialfunktion des Eigentums nennen. Es ist uns alles letztlich zur Verwaltung gegeben und wir haben einmal über unsere Verwaltung Rechenschaft abzulegen. Teilnahme an der Herrschaft Gottes verträgt kein beherrscht werden durch gottfremde Mächte. Ein weiteres. Ist es wirklich dasselbe Geld, das ein Großschieber aus der Brieftasche nimmt, um ein Sektgelage zu finanzieren? Das der Staat ausgibt, um damit zu repräsentieren? Unsere Steuergelder übrigens, das für die aufwendigen Empfänge in der Wirtschaft beim 50., 60., 65., 70. Geburtstag ausgegeben wird, jene sich berstenden Tische mit den kalten Platten und all den kostbaren lukullischen Genüssen. Der eine muss es dem anderen noch übertun. Es ist ekelhaft. Und ich lehne für mich grundsätzlich die Teilnahme an einer solchen Geburtstagfeier, wenn es mir vorher bekannt ist, ab. Schon um ein Zeichen zu geben, und ich schreibe es den Betreffenden auch, meine guten Wünsche zu ihrem 60. Geburtstag, aber dort in dieses oder jene aufwendige Gasthaus mit den sich biegenden Tischen werde ich nicht erscheinen. Das kann ich persönlich nicht und das kann ich auch als Priester nicht. Ist es dasselbe Geld, das ein kleiner Beamter, ein Angestellter, ein Arbeiter spart, um das Studium seiner Kinder, ihre Ausbildung zu finanzieren? Oder ist es dasselbe Geld, das sonntags ins Opferkörbchen gelegt wird? Oder das eine Belegschaft für einen kranken Kollegen sammelt? Ist es dasselbe Geld, dass einer von seinem Bankkonto dem Unpersönlichen abbucht, um eine Weihnachtsgratifikation zu finanzieren, und das andere Geld, das einer aus seinem Portemonnaie nimmt, lauter versteuertes Geld, und anderen gibt und das ihm dann persönlich abgeht, dient das Geld im Opferkörbchen und das Geld für den kranken Kollegen und das Geld für die Ausbildung der Kinder nicht einem anderen Herrn als dem Mammon? Und ist es nicht dadurch geheiligt, um vom Schmutz gewaschen, der auch an diesem Gelde klebt, seit es aus der Notendruckerei durch mancherlei anständige und auch unanständige Geschäfte zu mir gekommen ist? Dass es nun wandert zu den Armen und den Kranken, ans Krankenbett oder an die Universität. Manch einer hat bei Miseria oder Adventia und wird sicherlich auch nächsten Sonntag bei Südvietnam, obwohl er selbst nicht viel hatte oder hat, einen solchen schmutzigen Schein geben. Könnte man diesem schmutzigen Schein etwas antun, ist er nicht durch die Liebe geheiligt? Und wo die Liebe ist, ist er da nicht kostbar geworden? Wir, meine andächtigen Christen, wollen das schmutzige Geld und all unseren Besitz heiligen durch den Dienst, in den wir sie stellen. Wir wollen keinen Götzen aus dem Besitz und aus dem Gelde machen, sondern einen Diener. Es kann durchaus sein, dass unsere Geldbörse mehr mit dem Gottesreich zu tun hat als unser Gebetbuch. Wir, meine andächtigen Christen, sind alle auf dem Wege. Gott erwartet von uns keine letzte Vollendung, schon heute oder morgen. Er erwartet aber unsere Entscheidung. Die Entscheidung auf sein Wort hin. Die Entscheidung auf jenes Armwerden, das wir nun im Laufe der 4 Sonntage betrachtet haben. Hätten wir diese Entscheidung bei unserem Tode nicht gefällt, dann gelte uns das Wort des Herrn: Wehe euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren Trost. Wehe euch, ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Wenn wir aber, meine andächtigen Christen, bei aller Anfälligkeit und Anfechtung durch die Welt und ihre Maßstäbe auf dem Wege sind, noch nicht vollendet sind, und wissen, dass wir uns täglich immer wieder mit diesem Milieu auseinandersetzen müssen und tatsächlich bekennen müssen, es hat nicht immer geklappt. Ich bin bisweilen der Welt konform geworden und habe vielleicht, ohne es zu bedenken, ihre Maßstäbe mir zu eigen gemacht. Und wir würden dann so vor Gott kommen müssen. Dann denken Sie wieder an das Wort von Paul Gautier. Das Fegfeuer ist dazu da, uns geistig arm zu machen. Was wir hier nicht fertiggebracht hätten, müsste dann jenseits des Todes geschehen. Denn die Teilnahme an der Herrschaft Gottes ist nur den geistig arm gewordenen möglich. Amen. Wir wollen, wie ich schon sagte, die Reihe über die Bergpredigt heute abschließen, für die Ferienzeit andere Kurzthemen wählen und, so Gott will, am 12. September mit der weiteren Betrachtung der Bergpredigt beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.